Grüß Gott und hallo im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, wo auch immer, ob im Kabel- oder Satellitennetz, auf der 92.4 in München, ob Sie uns im Internet hören oder über DVB-T in Berlin und Leipzig. Schön, dass Sie alle mit dabei sind und ein Gruß geht auch nach Südtirol an alle, die uns nun über Radio Maria hören. In unseren Tagen, da schien die Zukunft schon mal besser auszusehen. Da brechen mal eben von jetzt auf gleich weltweite Finanzmärkte zusammen. Klimawandel, Kriege, Rezessionen, Überalterung, Naturkatastrophen, die Reihe ließe sich endlos fortsetzen. Als hätte man nicht schon genug damit zu tun, die Haut seines kleinen Alltags zu retten. Die Prognosen für die Welt, die schauen auch nicht gerade rosig aus. Und da möchte sich mancher doch gerne ein bisschen in die Religion flüchten, die einen dann bitte trösten soll mit einem süßen »Hey, das wird schon alles wieder gut, wirst schon sehen, Ende gut, ganz noch besser.« Tja, von wegen, kaum wirft man da einen unschuldigen Blick in die christliche Überlieferung, da meint man nur mehr noch finstere Szenarien entdecken zu müssen. Das Ende der Welt, wenn Christus wiederkommt, da sollte doch eigentlich eine richtige Millenniumsparty steigen, sozusagen reinfeiern in den jüngsten Tag. Und stattdessen, so meinen manche, gibt's da erst recht Angst und Schrecken vom Feinsten. Vom Ende der Welt die Wiederkunft Christi erwarten, was Christen darunter verstehen, was das Weltende im christlichen Glauben wirklich bedeutet, dem müssen wir heute mal auf die Sprünge kommen. Immerhin, es sind diese, wie das so im christlichen Jargon heißt, letzten Dinge für katholische Christen von ganz eminenter Bedeutung. Nicht nur, aber auch ganz besonders im Monat November. Und dabei hilft uns heute aus Harsum Adlum Pfarrer Winfried Henze, der uns nun zugeschaltet ist per Telefon. Grüß Gott und guten Tag ins Bistum Hildesheim, Pfarrer Henze.
Ja, grüß Gott, lieber Kollege.
Pfarrer Henze, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, wie so diese ganze Thematik auch im Allgemeinen gern mal wahrgenommen wird und was da so für Bilder sich vielleicht festsetzen. Vielleicht können wir es auf drei Fragen heute reduzieren, die wir einfach mal heute klären müssen. Erstens, wird's wirklich so schlimm und werden wir da Zeichen der Zeit erkennen können? Und vor allem, wann ist es denn nun soweit?
Ja, schöne Fragen. Und wenn man jetzt über den November nachdenkt, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann kommt man ja manchmal auch in so eine Weltuntergangsstimmung hinein. Unsere Einleitung eben hat es im Grunde schon gesagt. Vielleicht noch gar nicht mal hart genug, denn die Kirche spielt ja hier mit. Sie macht überhaupt keine Versuche, uns über die Zustände in der Welt hinwegzutrösten. Freilich, in unserer Zeit wird das vielleicht auch besonders schlimm. Es ist ganz komisch. Überall, wo man hinhört, hört man irgendwelche Unglückspropheten. Dann sagen sie, ja, also Waldsterben und es geht sowieso alles den Bach runter, die Welt geht unter und Klimaveränderung und die Gletscher schmelzen ab und die Meere steigen immer höher und es wird immer mehr Überschwemmungen geben und es geht immer weiter bergab und wir müssen kämpfen, damit wir das abwenden können. Aber ob wir das schaffen werden, ist fraglich. Also ja, haben Sie mal ein Gespräch mitgemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo einer aufgestanden ist und gesagt hat, also Leute, ihr übertreibt doch. Wo ist denn das Waldsterben? Der Wald ist doch wunderbar grün. Höchstens da, wo man versäumt hat, gegen Schädlinge vorzugehen, da hat es Schäden gegeben. Aber im Übrigen ist er doch prima. Ist da nichts von übrig geblieben von dem Waldsterben. Und ich glaube auch nicht an die Klimakatastrophe und was ihr da alles redet von der Umweltverschmutzung und Verpestung. Das stimmt doch überhaupt nicht. Die Leute werden doch immer älter und immer gesünder. Und wir haben doch eher Not, dass wir mit den vielen alten Menschen und dem Pflegebedarf, der da nötig ist, nicht mehr fertig werden. Das stimmt doch alles gar nicht. Wo bleiben denn? Nein, sagen die Leute. Also ist es tatsächlich so. Man kann heute alles anzweifeln, aber nicht die Klimakatastrophe. Wer das anzweifelt, der hat also schon etwas Schlimmeres getan, als wenn er im Mittelalter die heiligste Dreifaltigkeit angegriffen hätte. Unglück wird prophezeit und alle Kräfte werden mobilisiert, sich dagegen zu stemmen. Aber nicht mit allzu viel Hoffnung. Ja, sagen dann manche, jetzt müsste ja wenigstens die Kirche mal auftreten und müsste mal sagen, ja Leute, wir haben doch aber etwas anderes vor. Und vor uns steht doch das Heil Gottes und nicht ein Untergang. Aber wenn man dann mal hört, was so gegen Ende des Kirchenjahres und manchmal auch schon mit Beginn der Adventszeit in der Kirche vorgelesen wird, zum Beispiel aus dem Lukasevangelium, da heißt es dann, da wird das noch dick übertrieben, was eben in der Einleitung unserer Sendung schon so kurz zusammengefasst worden ist. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, dann heißt es da weiter, da sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen, Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen. Am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Das ist ja ein ganz schönes Horrorszenario, was uns da in der Bibel vorgeführt wird. Da braucht man eigentlich gar keine Actionfilme über Tsunami oder über Abschmelzen der Eiskappen auf den Polen der Erde und was nicht alles. Nee, wir brauchen nur in die Bibel zu gucken. Eine uralte Prophezeiung, es werden schlimme und schreckliche Dinge passieren. Ja, sagen dann viele, warum wird denn sowas auch noch verkündet? Da werden doch die Menschen bange gemacht, da wird doch Furcht und Schrecken erzeugt. Ist das nicht eine Drohbotschaft? Nun möchte ich darauf zunächst antworten, die Bibel, das müssen wir ja mindestens zugestehen, verschließt also nicht die Augen und verschließt uns nicht die Augen vor den Schrecken, die in der Welt passieren können. Sie führt uns nicht hinein in eine hübsche, samtene Illusion, wo man sagen kann, da ist doch alles wunderschön und heiter und schön und auf den Wolken sitzen die Engelchen und die singen schön und so wird das mal mit dem Ende der Welt sein. Gar nichts, sondern es wird ganz hart, knallhart könnte man sagen, vorausgesagt, was alles passieren wird, wenn die Welt untergeht. Da werden wir also, wir, unsere Welt, auch wir mit unseren Ängsten, wir werden absolut ernst genommen. Die Bibel verschweigt nicht, was in der Welt alles passieren kann und was vielleicht dem Ende vorausgeht. Sie verschweigt auch nicht das Ende als solches. Da kommen wir nämlich in einen ganz merkwürdigen Zwiespalt. Alle diejenigen, die uns jetzt dauernd mit irgendwelchen Schreckensmeldungen und Schreckensszenarien beeindrucken. Wenn man die dann anspricht darauf, ja, man muss sich ja mal darauf rüsten, dass es mit der Welt auch irgendwann mal zu Ende geht. Das wollen sie dann plötzlich nicht hören, sondern sie verlangen, ja, da muss also jetzt mehr gemacht werden, dass die Umweltverschmutzung aufhört und dass wir keine gefährlichen Gase in die Atmosphäre entlassen und was alles dazugehört, als sei das alles irgendwie machbar, sodass man das Ende der Welt vielleicht am Ende doch irgendwie verhindern könnte. Zumindest, es gilt als überaus realistisch, von all diesen Gefahren zu reden. Und wie ich eben schon sagte, wehe dem, der das abstreitet, der ist ein Illusionist, der ist womöglich einer, der die Leute sogar zur Sorglosigkeit oder zur Verantwortungslosigkeit verführen möchte. Oder er ist womöglich sogar ein Lobbyist der großen Ölkonzerne oder was weiß ich, was noch alles an Gemeinheiten dahinter stecken kann, wenn einer sagt, nehmt es nicht so tragisch. Also das wird schon verlangt. Überall sind die Schreckensmeldungen ganz vorne. Aber wenn einer dann sagt, ja, damit kündigt sich das Ende der Welt an, dann machen plötzlich viele abwehrende Bewegungen. Und sagen, nein, es geht doch darum, dass wir das alles aufhalten und so weiter, vom Ende reden, das lieber nicht. Dann wird plötzlich die Stimmung überaus mulmig. Die Kirche geht mit ihrer Botschaft ganz anders um. Sie erwähnt alle diese schrecklichen Dinge. Oder wir müssen einfach deutlicher sagen, Christus spricht davon. Das wird uns ja von seinen Endzeitreden im Neuen Testament, ich habe eben aus dem Lukasevangelium zitiert, direkt mitgeteilt. So spricht er, der Herr selber, was alles dem Ende vorausgehen wird. Nur, dann fragen natürlich manche, ja, also das, wann passiert denn das? Wird es wirklich so schlimm werden, so wie die Fragen, die mir hier zu Anfang der heutigen Sendung gestellt worden sind, es ausdrücken? Erstens, wird es wirklich so schlimm? Ich glaube nicht, dass uns die Heilige Schrift da irgendwelche Illusionen vorgaukelt. Aber was ganz wichtig ist, die Heilige Schrift warnt uns auch davor, bange zu werden, das Vertrauen auf Gott aufzugeben und vor allen Dingen die Schreckensmeldungen gewissermaßen als den Abschluss des Ganzen zu betrachten. Nein, heißt es da, wenn das alles passiert, dann erhebt eure Häupter, denn die Erlösung ist nahe. Mit einem Male kommt ein ganz anderer Ton in die ganze Geschichte hinein. Es wird nichts von den Katastrophen abgestritten, die über die Welt kommen. Kriege, Seuchen, Erdbeben und so weiter. Aber ehe wir uns weiter beschäftigen mit dieser Botschaft der Bibel, dürfen wir zunächst ja nochmal die Frage nach dem Termin stellen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, manche von Ihnen werden sagen, ja, was da beschrieben wird als Vorzeichen für das Ende der Welt, das passiert doch schon dauernd. Man braucht doch eigentlich nur einmal sich das Fernsehen anzuschalten und eine Nachrichtensendung zu hören, dann hat man das doch alles komplett. Und wenn man mal so ein Jahr überblickt, was da alles an Katastrophen eingetreten ist und wie viel Unglück über die Welt kommt, teils was die Menschen selber angerichtet haben, teils was als Naturkatastrophen über uns gekommen ist, ist doch alles schon da. Also müsste doch jetzt das Ende unmittelbar bevorstehen. Aber dann kommen wieder andere und sagen, ja, hört mal, das ist alles schon da, aber wie lange ist es denn schon da? Greift ihr mal in die Geschichte und denkt ihr mal weit zurück, dann stellt ihr ja fest, dass es schon immer so war. Diese Zeichen, die gibt es doch schon seit Jahrhunderten. Hat es denn nicht schon Christenverfolgungen und furchtbare Kriege gegeben, schon bald nach der Zeit Jesu Christi selber? Und sind denn Erdbeben eine Sache von heute? Ist das nicht schon immer da gewesen? Hat es nicht im Mittelalter die furchtbarsten Seuchen gegeben, die die Menschen dahin gerafft haben? War nicht der 30-jährige Krieg den Menschen noch viel Ärger auf den Pelz, auf die unmittelbare Lebensgefahr gerückt, als es in späteren Kriegen der Fall war? Hat es das nicht schon immer gegeben, Mord und Totschlag und Angst und Seuchen und so weiter? Also, die ganze Geschichte ist doch von all diesen Dingen längst durchzogen. Und das ist also gar keine Terminfrage. Wenn wir fragen würden, ja, das ist nun passiert, dann müsste also jetzt bald die Wiederkunft Christi passieren. In der Urkirche haben die Christen mit der Wiederkunft des Herrn sehr schnell gerechnet. Es war eine Art Naherwartung. Das kann ja nicht mehr lange passieren, nicht mehr lange dauern. Dann wird der Herr wiederkommen. Auf den Wolken des Himmels, als Sieger, als Richter, als Vollender. Und das ist das Große an der ganzen Sache gewesen. Das war für sie eine Art Jubelmeldung. Das kann doch nicht mehr lange dauern. Leute, freut euch drauf, die Welt geht unter. Mein Gott, wenn heute einer so reden würde, dann würden sie sagen, der ist verrückt geworden. Der spinnt. Der stellt sich dahin und verkündet wie eine Jubelnachricht, die Welt geht unter. Aber so ähnlich haben sie tatsächlich damals gedacht. Die Vorzeichen sieht er doch schon alle, die er vorausgesagt hat. So viel ist längst eingetreten und da kann es nicht mehr lange dauern und Christus kommt wieder. Aber sie waren begeistert von dieser Hoffnung auf seine schnelle Wiederkunft. Denn dann haben sie gesagt, dann bricht sein Reich an. Dann geht diese Welt, in der es so viel Ungerechtigkeit und Ausbeutung und Sünde und Gemeinheit gibt, die geht dann unter. Dann aber kommt Christus und er führt das neue Reich herauf. Wir können uns wahrscheinlich heutzutage kaum vorstellen, mit welcher Freude die Christen früher in der Urkirche das Ende der Welt herbeigesehnt haben. Und zwar nicht, weil sie keine Freude am Leben hatten oder weil sie weltfremd geworden wären oder weil sie verzweifelt gewesen wären. Nein, die haben durchaus das Leben bejaht und auch die Freuden des Lebens gekannt. Aber sie haben gesagt, das Eigentliche, das Große, das, was uns wirklich glücklich machen kann, das kommt ja erst am Ende. Der langen Rede kurzer Sinn. Die Bibel verschweigt nicht die Zeichen des Unterganges, aber sie wertet sie um. Das heißt doch, wenn wir im Evangelium von all diesen schrecklichen Dingen hören, sie werden für uns plötzlich zu Vorzeichen des ewigen Heiles. Die Katastrophe und die vielen Katastrophen, die ihr vorangehen, das ist nicht die letzte Antwort. Das bedeutet nicht, dabei bleibt es. Das ist nämlich etwas, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was man in unserer heutigen Zeit so sehr, sehr oft hören kann. So ein versteckter Pessimismus, der sich manchmal auch bei an sich sonst ganz fröhlichen Menschen so ausbreitet. Ja, sagen sie dann, wenn man es mal alles ernst nimmt, es geht doch alles im Bach runter. Wozu du eigentlich lebst und wozu die Welt überhaupt da ist, viel Sinn hat das nicht. Eines Tages krepiert es oder es stößt uns ein Komet auf die Erde oder irgendwas passiert. Ein Untergang ist doch abzusehen. Und dann ist vorbei und aus und Schluss. Sie sehen aber nicht, dass die Heilige Schrift längst alle diese Zeichen des Unterganges umgewertet hat in Zeichen des bevorstehenden Heiles. Das ist die Botschaft, die gegen Ende des Kirchenjahres an uns ergeht. Christus spricht davon, wenn ihr das alles kommen seht, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. So werden dann von der Kirche alle Zeichen der Furcht, des Schreckens ernst genommen und nicht ignoriert. Aber sie werden umgedeutet. Wann immer ihr davon erfahrt, dann seid euch sicher, am Ende steht nicht der Untergang, sondern das Heil. Christus wird wiederkommen. Meine Hörerinnen und Hörer, da mag es uns zunächst erschrecken, dass die Kirche mit einstimmt in die vielen Botschaften des Schreckens. Aber sehen wir näher zu, erkennen wir bald, dass sie uns in Wirklichkeit nicht drohen will. Selbstverständlich sollen wir es ernst nehmen, so wie es im Philipperbrief des heiligen Apostels Paulus heißt, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das heißt, nehmt es ernst und bemüht euch, dass ihr auf der Seite Gottes seid. Aber doch überwiegt bei uns die Hoffnung, denn das hat den entscheidenden Grund, wir sehen alles von Christus her. Und jetzt darf man einmal, dazu möchte ich Sie einladen, ein bisschen weiter ausgreifen in der Botschaft des Glaubens. Denn schon im Alten Testament war von einem Tag des Herrn die Rede, an dem Gott alle Bosheit seines Volkes strafen, zugleich aber auch sein Volk retten und wiederherstellen wird. Was hier gemeint war im Alten Testament, was uns in der Botschaft der Propheten zum Beispiel immer wieder begegnet: Gott wird euch eurer Sünden wegen strafen, ihr werdet Schlimmes erleben. Aber dann heißt es immer wieder, er wird sich aber auch eurer erbarmen. Er wird euch heimrufen in die Stadt Jerusalem. Ihr werdet sie wieder aufbauen. Ihr werdet heimkehren. Und Gott bleibt euer Vater und leitet euch als euer Volk ins Glück. Diese Botschaft, die im Alten Testament schon so mit Händen zu greifen ist, die im Grunde das ganze Alte Testament durchzieht, das wird im Neuen Testament erst richtig deutlich. Wir erwarten den Tag Jesu Christi, seine Wiederkunft in Herrlichkeit. Warum wird das mit so viel Freude verkündet oder Vorfreude? Dann wird nämlich vor aller Welt offenbar werden, dass Jesus Christus der Urgrund und die Mitte der Geschichte ist. Alles wird an ihm und an seiner Wahrheit gemessen werden. Er ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Das kündet die Bibel ja mit großartigen Bildern an. Man denke mal an die geheime Offenbarung des heiligen Evangelisten Johannes. Er wird wiederkommen, herrlich auf den Wolken des Himmels und so weiter. Bilder über Bilder. Sie alle besagen am Ende dieses eine, am Ende wird Christus triumphieren und mit ihm die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Da wird aus der Drohbotschaft eine frohe Botschaft. Denn das heißt doch auch, wenn Christus wiederkehren wird, dann wird alle Unwahrheit, alle Lüge, alle Ausbeutung, alle Ungerechtigkeit ein Ende haben. Auf diese Stunde dürfen doch alle hoffen, auch die Kleinen, die Gedemütigten, die Vergessenen, die Opfer von Terror und Katastrophen. Alle werden endlich zu ihrem Recht kommen. Alle Bosheit und ungerechte Gewalt wird untergehen. So ist dann die Botschaft vom Weltgericht und vom Weltuntergang doch und ganz und gar eine frohe Botschaft. Nochmal zurückzukehren zu den Christen der Urkirche. Sie waren davon so durchdrungen, dass manche schon sagten, ja, also was anderes brauchen wir eigentlich nicht mehr zu tun, als zu beten und zu hoffen und uns zu freuen. Manche haben sogar mit Arbeiten aufgehört. Im 2. Thessalonicher Brief, da bringt der heilige Apostel Paulus die Gemeinde von Thessalonich ganz gewaltig zur Ordnung und sagt, Leute, so nicht, wenn ihr jetzt meint, ihr braucht nichts mehr zu arbeiten, weil ja doch die Wiederkunft des Herrn unmittelbar bevorsteht, so nicht. Keiner weiß den Tag und keiner weiß die Stunde. Ja, viele haben die Wiederkunft des Herrn so unmittelbar erwartet. Aber jetzt ist etwas ganz Interessantes zu beobachten in der Urkirche. Die Wiederkunft des Herrn ist, wie wir ja alle wissen, nicht geschehen. Diejenigen, die so kurzfristig erwartet haben, wurden enttäuscht. Aber man kann mal fragen, wurde die Kirche, wurden die Gemeinden wirklich enttäuscht? Wenn man nachliest oder einmal sich etwas vertieft in die wissenschaftlichen Arbeiten, die über diese Zeiten gemacht worden sind, dann stellt man folgenden interessanten Vorgang fest. Es hat in der Urkirche, als die Wiederkunft des Herrn, die von vielen so unmittelbar bevorstehend angekündigt worden war, als die ausblieb, keinerlei Krise, Glaubenskrise oder innere Unruhe in der Gemeinde gegeben. Anscheinend war man sich doch wohl bewusst, was die Bibel sagt, ihr kennt nicht den Tag noch die Stunde. Und so ist die Naherwartung zwar, die hat es dann bald nicht mehr gegeben. Sie ist sogar in unserer Zeit ein wenig ins Gegenteil umgeschlagen. Wer spricht noch bei uns von der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft des Herrn? Die Christen der Urkirche waren begeistert davon. Und wir haben immerhin jetzt, Gott sei Dank aufgrund der Liturgiereform, diesen wunderbaren Ruf am Ende des Kanons in der Heiligen Messe, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Da ist glücklicherweise dieser Ausblick auf die Ewigkeit, auf die Wiederkunft des Herrn, auf das Ende der Welt, in unsere tägliche Heilige Messe wieder aufgenommen worden. Schaut auf Christus, der wiederkommt in Herrlichkeit. Dann haben sie ja schon bald in der Urkirche, weil als sie anfangen durften, Kirchen zu bauen, in die Apsiden, also in die Gewölbe der Kirchen, wo alle bei der Feier der Heiligen Messe draufschauen, den thronenden Christus, den wiederkehrenden Christus, den Pantokrator, den Allherrscher, in großartigen Mosaiken abgebildet. Das kann man heute noch betrachten, wenn man zum Beispiel nach Rom kommt und in den Basiliken in Rom diese Christus-König-Bilder betrachtet. Aber das war nicht nur in Rom, das war überall. Und im Mittelalter ist es noch einmal mächtig aufgegriffen worden. Christus, der Herrscher, der Wiederkehrende, abgebildet. Die Gemeinde, die die Heilige Messe feiert, die feiert ihm gewissermaßen entgegen. Vorhin hieß es ja, wir müssten doch eigentlich jetzt so eine Millenniumsparty machen. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir machen eigentlich an jedem Sonntag eine. Wenn wir zusammen sind und feiern die Heilige Messe, dann stellen wir uns ein auf diesen Tag der Wiederkunft des Herrn. Er kommt wieder. Jetzt werden mich manche von Ihnen vielleicht fragen, ja, war denn das nicht ganz verkehrt, von dieser Naherwartung zu sprechen. Inzwischen sind 2000 Jahre vorbei. Vielleicht gibt es nochmal 2000 Jahre, wer weiß, vielleicht noch viel längere Zeit. Warum wird denn dann immer noch so von der Naherwartung gesprochen? Die Antwort ist vielleicht ein wenig paradox. Aber sie muss heißen, die Wiederkunft des Herrn steht immer unmittelbar bevor. Keiner von uns weiß, wann sie sein wird. Die Vorzeichen, von denen wir heute ja miteinander schon so viel erwogen haben, sind längst alle eingetreten. Der gesamte Zustand der Welt ist so beschaffen, dass man sagen müsste, also was da an Vorankündigung vorausgehen soll, ist längst alles passiert. Also müsste die Wiederkunft des Herrn auch unmittelbar bevorstehen. Ja, sagen wir, die steht unmittelbar bevor. Oder besser so gesagt, wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, aber wir dürfen uns darauf einstellen, dass Christus zu einem Zeitpunkt, wo es keiner erwartet, als Sieger wiederkehrt. Der Untergang der Welt, irgendwann kommt es. Und wir dürfen das immer als unmittelbar bevorstehend betrachten. Ja, sagen da manche, dann wird ja doch wieder aus der Botschaft des Christentums eine ständige Drohbotschaft. Gerade das eben nicht. Und das möchte ich ein bisschen näher erklären. Das Merkwürdige, was wir in unserer Zeit ja ständig und immer wieder erleben, ist ein seltsamer Widerspruch. Auf der einen Seite die vielen Untergangsprophetien, von denen wir in dieser Sendung eben nun schon so viel geredet haben. Auf der anderen Seite aber gibt es auch immer wieder geradezu messianische Heilsbotschaften. Jetzt kommt ein neues Reich, jetzt bauen wir die Zukunft auf. Mein Gott, auf politischem Gebiet haben wir das ja schrecklich erlebt im Nationalsozialismus und im Bolschewismus. Das waren ja gewissermaßen vorweggenommene Gottesreiche. Wir bauen jetzt das neue, große, wunderbare Reich auf. Aber in verkappter Form kommt das manchmal auch auf andere Weise noch wieder. Wenn ihr nur die Wissenschaft voll einsetzt und alle Forschung fördert, die wird den Tod überwinden, die wird alle Krankheiten überwinden, die wird alle Ungerechtigkeiten, der Mensch schafft das, das kriegen wir alles in den Griff. Da werden ja immer noch Himmelreiche auf Erden versprochen. Manchmal werden auch Politiker, die ganz nach vorne kommen, wie ein neuer Messias betrachtet. Offen gesagt, so ein ganz klein bisschen habe ich dieses Gefühl gehabt, jetzt bei dem großartigen Wahlsieg von Barack Obama in den Vereinigten Staaten. Keine Diskussion über die Qualitäten dieses Politikers und über die vielleicht sehr notwendige Neuordnung, die er heraufführt. Und auch kein Wort dagegen, dass da Begeisterung um einen neu antretenden Politiker sich entwickelt. Aber kamen da nicht manchmal auch schon Töne zwischen wie eine Art Heilserwartung? Jetzt kommt der bringt endlich den Frieden in die Welt und so weiter. Was er selber in keiner Weise beansprucht. Immer dann, wenn man das Ende der Welt, so wie Christus es angekündigt hat, wo er wiederkommt als Vollender, immer wenn man das aus dem Auge verliert, dann fangen die Menschen an, sich ihre eigene Zukunftserwartungen zurechtzubauen. Gegen alle Erfahrung, denn es hat noch nie funktioniert. Alle diese Himmelreiche auf Erden, die sind alle in Blut und Tränen geendet. Das schafft der Mensch nicht. Wenn er aber weiß, die Vollendung der Dinge, die wird nicht von mir kommen und nicht von uns Menschen überhaupt, sondern Christus wird die Welt vollenden, dann werden wir plötzlich zurückgestutzt auf das menschenmögliche Maß. Es entsteht ein neuer Realismus. Es begreifen plötzlich Politiker, dass sie wohl aufgerufen sind, alles zu tun, um Frieden und Gerechtigkeit in der Welt herzustellen und dem Fortschritt zu dienen. Alle Menschen sollen sich anstrengen, die Schmerzen und die Ausbeutung und das Elend in der Welt zu besiegen, so gut es nur eben geht. Aber sie sollen wissen, ihr braucht nicht zu verzweifeln, wenn ihr das am Ende nicht schaffen werdet. Denn ihr werdet viel Gutes tun, gerade wenn ihr eure Grenzen kennt, wenn ihr euch nicht einbildet, ein Himmelreich auf Erden herbeiführen zu können, wenn ihr offen sagt, Alles menschliche Tun bleibt Stückwerk. Wir schaffen kein Himmelreich auf Erden. Das werden alle diejenigen sagen, die das Ende und die Vollendung der Dinge nicht von sich, sondern von Christus erwarten. Und das hat ja tatsächlich zur Folge, dass überall, wo die Menschen ihr menschliches Maß wieder begreifen, wo sie nicht den Anspruch erheben, gewissermaßen eine neue Welt schaffen zu können, da geht es mit der Politik meistens viel besser. Da weiß man, das, was ich schaffen kann, das packe ich jetzt an. Aber ich baue mir keine Zukunftsillusionen mit unerreichbaren Dingen und trete dabei am Ende die menschliche Freiheit in den Boden, wie es unzählige Male schon in der Welt passiert ist. Manchmal treten also Leute auf, die es ganz genau wissen wollen, wann das soweit ist, und die Bibel lehnt das ab und sagt, nein, keiner weiß den Tag noch die Stunde. Solche Terminhinweise sind absolut nicht hilfreich. Und wir sollten uns auch hüten vor Menschen, die meinen, jetzt die Geschichte so exakt deuten zu können, manchmal im Anschluss an irgendwelche Prophezeiungen oder Erscheinungen. Vorsicht! Wenn Christus sagt, ihr wisst nicht den Tag noch die Stunde, dann sollen wir auch nicht auf Leute hören, die aufgrund irgendwelcher privaten Visionen oder ähnlicher Offenbarungen nun meinen, sie wüssten es genau und könnten es voraussagen. Viel wichtiger ist es, ständig so zu leben, dass diese Welt als vorläufig empfunden wird. Sich bewusst zu sein, sie geht eines Tages unter. Zeichen dafür gibt es genug. Die Welt ist brüchig, sie ist nicht zu vollenden, von uns jedenfalls nicht. Aber Christus wird der Sieger sein. Und er wird, wenn er wiederkommt, alles Unheil überwinden. Die Wahrheit wird triumphieren. Und so soll man eigentlich auch das jüngste Gericht verstehen. Das wird nicht sein, um die Menschen zu vernichten, kaputt zu machen. Wohl aber, dass alle Schrecken, alle Lüge, alle Verleumdung, alle Ausbeutung ein Ende haben werden. Dass Gottes Herrlichkeit triumphieren wird auf dieser Welt. So dürfen wir die Schrecknisse der Welt deuten als Vorzeichen des kommenden Heiles. Und so darf die Kirche, ohne uns in Angst zu versetzen, davon ganz offen sprechen. Als Christ braucht man nicht die Augen zuzumachen vor den bitteren Realitäten der Welt. Aber man darf sie deuten als Vorzeichen des Heiles. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, sollten wir mit der Botschaft vom Untergang der Welt umgehen. Dann wird mit einem Male für uns alle das Ganze zu einem großen Trost. Nicht so sehr zu einer Beruhigung in dem Sinne, dass wir uns schlafen legen könnten, um nichts mehr zu tun, sondern zu einer Herausforderung, unser Leben in seiner ganzen Vorläufigkeit doch zu wissen, dass es in Gottes Hand liegt. Wir selber in Gottes Hand. Wir laufen keinen irdischen Paradiesen nach. Aber wir wissen, dass Christus uns führt und dass er am Ende die Welt vollenden wird. Seine Wiederkunft erwarten, das ist es. Darum möchte ich Ihnen allen den Vorschlag machen, dieses schöne Gebet, das in jeder heiligen Messe gerufen wird, jetzt in der Endzeit des Kirchenjahres und dann auch in dem bevorstehenden Advent einmal mit ganz besonderer Freude und Offenheit mitzuvollziehen. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Grundkost des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute geht es uns um das Ende der Welt, die Wiederkunft Jesu Christi erwarten. Wir haben Pfarrer Winfried Henzer aus Harsum Adlum im Bistum Hildesheim gehört. Eine erste Anruferin ist bereits bei uns, Frau Wirth. Grüß Sie, Gott.
Ich wollte nur sagen, was mir immer bei dieser Endzeitprophezeiung auffällt. jeder Mensch lebt doch quasi nur 70 Jahre. Und wenn man schon dem Ende entgegengeht, also ich bin schon älteres Semester, dann weiß man, dass man irgendwie noch gar nicht so lang hin auch Jesus Christus erleben wird. Dann wird er für mich kommen, in der Stunde des Todes. Also wenn man immer so sagt, Jesus Christus ist so weit entfernt und wir wissen nicht, wann er kommt. Er kommt doch bei jedem Menschen in der Stunde des Todes. Und das ist doch gar nicht so viel. Wenn der Mensch 70 oder 80 Jahre lebt, dann ist es ja schon vorbei. Und dann erlebt er Jesus. Das ist auch für jeden Menschen das Ende der Welt. Also das wird meiner Achtung immer ein bisschen zu wenig angesprochen. Das finde ich.
Haben Sie mal das Gefühl gehabt, wenn man das Thema in einem Gesprächskreis mal erwähnt, dass manche so etwas resigniert gucken, wie kann man denn nur das zum Thema machen, dass wir alle sterben müssen? Und das ist für jeden von uns ja irgendwann, und zwar in gar nicht so furchtbar weiter Zukunft, mal vorbei sein wird. Nein, um Himmels Willen, das darf man nicht erwähnen, das ist gehört sich nicht.
Ja, also jeder Mensch hat ja auch andere Erfahrungen und jeder wird ja alt und da kriegt man das schon beigebogen, dass man nicht ewig lebt. Auch die, die vielleicht jetzt noch so sicher in dieser Welt leben, die wissen ganz genau, das weiß jeder, der Tod sitzt uns im Nacken sozusagen. Und wenn man so um die 70 ist, dann weiß man, na lange hat man nicht mehr. Und dann erlebt man ja auch Christus, wenn man stirbt. Und es ist nicht so, dass man sagt, ach, das ist noch so weit entfernt. Das ist eine Tatsache. Das Leben ist so.
Und eigentlich gilt es ja fürs ganze Leben, nicht? Denn ja. Niemand, das gilt ja auch für einen persönlich, dieses Wort, niemand weiß den Tag noch die Stunde. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Also sich mit dem, auch mit dem persönlichen Schicksal so auseinanderzusetzen, dass man in den Bitternissen, die man durchzustehen hat, ebenso Ankündigungen des Heiles erkennen kann. Das müssen wir vielleicht noch wieder mehr lernen.
Ja, also das wünscht man ja nicht. Also ich weiß, darüber redet man nicht, aber das ist eine knallharte Tatsache. Man braucht ja nur in die Krankenhäuser gehen und dann die Menschen beobachten, die sterben. Das gibt es ja in unserer Gesellschaft, aber die werden ja verdrängt. Aber das ist nun mal so, soll ich nur sagen. Das war's,
was ich sagen wollte. Wenn wir die Möglichkeit hätten, das gewissermaßen abzuschaffen.
Ja, nicht? Ja, das wollen wir
abschaffen. Wir setzen Mittel ein. Die Gesundheit, die darf uns alles kosten. Da wird eine regelrechte Religion daraus gemacht. Alles andere hat hinter dem zurückzutreten. Und es hat am Ende vielleicht den Effekt, dass wir vielleicht eine Woche länger leben.
Ja, also dem entgehen wir nicht. Da können wir machen, was wir wollen.
Ja,
und das ist meiner Ansicht halt die Stunde, wo auch Jesus zu uns kommt. Also nicht nur, wenn man sagt, oh, das ist noch so lange hin. Nein, für uns ist es schon also real ganz kurz, würde ich sagen.
Das denke ich auch. Und es freut mich, dass Sie das, ich sehe Sie ja nicht, ich höre Sie nur, aber ich höre die Fröhlichkeit aus Ihrer Stimme. Und dass Sie diese wichtige Einsicht mit so viel Gelassenheit, ja sogar mit Freude verkünden. Das finde ich ganz prima. Das ist genau die richtige christliche Antwort auf dieses Thema.
Ja.
Und ich finde es recht gut, dass Sie also meine Vorstellungen oder meine Darlegungen über das Ende der Welt im Ganzen jetzt einmal bezogen haben auf das Ende für jeden Einzelnen.
Ja.
Ja, sicher. Ich bin eigentlich der Meinung, man muss an beide Themen, weil sie so nah beieinander liegen, mit derselben Grundeinstellung herangehen.
Ja, gut. Dankeschön.
Ich danke,
danke
auch.
Ihnen für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Alles Gute. Aus Bad Schönborn hat uns Frau Mohr erreicht. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Hier spricht Frau Mohr aus Bad Schönborn. Herr Pfarrer Henze, tausend Dank für Ihre großartigen Worte. Aber ich möchte Ihnen ganz besonders auch danken für den Hinweis, den Sie gegeben haben, was wir nach der heiligen Wandlung sprechen. Das ist mir schon lange so, geht es mir immer wieder auf, die Freude, die aus diesen Worten herausspricht, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Und ich wünsche allen, die mit mir die heilige Messe feiern, dass sie daraus die Freude entnehmen für unsere Zukunft. Und dann kann ich noch sagen, bei der Todesanzeige von meinem Mann habe ich auch das Wort gebraucht, nur eine kurze Weile, bis wir uns wiedersehen. Dieser Satz wurde von Freunden mit Fragezeichen benannt. Und was ist denn die Zeit? Was sind 1000 Jahre? Das ist ja noch nicht einmal ein Vogelflug von hier nach dort. Und von daher nehme ich auch die Zeit der Wiederkunft Christi, dass es in den Augen Gottes ja nur nicht einmal Sekunden sind. Das wäre das, was ich dazu zu sagen hätte. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihren Vortrag. Auf Wiederhören.
Ja, herzlichen Dank, Frau Mohr. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Da kann sich doch die ganze feiernde Gemeinde gewissermaßen als eine Gemeinschaft fühlen, die in die endgültige Zukunft blickt, in das endgültige Heil, die dann auch sagen kann, also deswegen bringt uns eigentlich nichts absolut aus der Fassung. Und mach sonst noch was passieren in der Welt. Wir schauen darüber hinaus schon auf das endgültige Heil. Bis du kommst in Herrlichkeit. Finde ich prima, dass Sie diesen Gedanken unterstrichen haben. Wer weiß, ob wir noch mehr Freunde dazu finden, Frau Mohr. Alles Gute.
Danke, Frau Mohr, für Ihren Anruf. Wir gehen weiter nach Rechberghausen zu Frau Stecker. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Stecker in Rechberghausen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Hense. Ich danke Ihnen für diesen Vortrag. Ich habe das noch nie so klar wahrgenommen, also diese Frohbotschaft, diese Katastrophen, wenn kommen, und wir wissen von der Bibel her, dass sie kommen, aber sie sind schon früher gekommen, und dass wir diese Froherwartung, diese Naherwartung mit hergeben, dass wir, ich habe halt gedacht, warum wollen wir das nicht hören? Dann müssten wir uns beschäftigen mit dem, was, glaube ich, auch eine vorhergehende Hörerin schon, mit dem Tod, dass ich mich mit meinem Tod auseinandersetze und dass ich dann feststelle, es ist ein Hinübergehen. Es kommt und es ist ein Hinübergehen und ich darf mich freuen. Natürlich kann das schmerzlich sein, aber dass ich mich freuen kann, weil ich dann endlich bei Jesus sein darf. Und dass das, ja, dass wir uns damit mehr beschäftigen, damit wir den Menschen, der noch auf dem Weg ist, dass der da merkt, die hat ja keine Angst davor, vom Untergang oder vom Ende.
Also ja, ich glaube auch, Frau Stecker, wir brauchen nochmal eine Sendung, wo wir das noch mehr auf uns persönlich beziehen, dieses ganze Geheimnis. Das ist ja jetzt in allen drei Anrufen so ein bisschen angeklungen, ja, also von dem großen Ende der ganzen Welt zu reden, das ist das eine Thema. Aber ich gehe ja auch dem Ende entgegen, in irgendeiner Weise. Und weiß nicht, wann es eintritt. Gelten denn alle diese positiven Deutungen auch für mein eigenes Leben? Das heißt, wenn ich also hinsichtlich des Weltunterganges von den Vorzeichen spreche, Erdbeben und Seuchen und Katastrophen und so weiter. Wie ist es denn mit den Vorzeichen, die in meinem eigenen Leben passieren, die manchmal viel harmloser sind, dass ich mich plötzlich mit Schmerzen rumzuplagen habe, mit Unglück, mit gescheiterten Hoffnungen, mit allem Möglichen, was einem widerfahren kann, eine Enttäuschung mit anderen Menschen und auch mit mir selber, mit meiner eigenen Schuld, mit allem, womit ich mich dauernd herumzuschlagen habe, darf ich das auch ins Positive drehen und sagen, das sind für mich auch Vorboten, dass eines Tages das Ende kommt. Ich werde an meine Hinfälligkeit erinnert und ich werde aber auch daran erinnert, dass mich am Ende der gütige Gott aufnehmen wird in seine Herrlichkeit. Christus sagt doch, ich gehe euch voran, euch eine Wohnung zu bereiten. Ja. Also da kann ich nur unterstreichen, was Sie gesagt haben, Frau Stecker.
Also vielen Dank nochmal.
Bitte sehr.
Für Ihren guten Vortrag. Wiederhören.
Auf Wiederhören. Alles Gute nach Rechberghausen. Und wir gehen weiter nach Saarbrücken. Von dort hat uns Herr Meloni angerufen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich freue mich über den Beitrag, weil ich mal schon sehr lange Zeit darüber auch mein Gedanke gemacht habe. Also es passt ja in jedem Jahrhundert, was Sie gesagt haben. Aber da gibt es noch eine einzige Sache, wo Jesus auch sagt, das Evangelium muss in die ganze Welt hineingetragen wird und dann wird dir das Ende kommen. Können Sie etwas darüber noch sagen?
Ja, also so einige Dinge sind dabei. Ich habe gerade in jüngster Zeit das großartige Buch von Josef Ratzinger, unserem jetzigen Heiligen Vater, gelesen, was er über dieses Thema verfasst hat. Es ist etwas schwierig, diese Voraussagen als präzise historische Ereignisse anzusehen. Vielmehr bin ich jetzt ein bisschen überfragt, um ihn jetzt ganz genau zitieren zu können. Aber er sagt, nehmt euch in Acht, jetzt wieder in die Suche nach einem Termin zu verfallen. Sei das damit gemeint, und zu sagen, also jetzt ist das Evangelium überall in der Welt verkündet und jetzt ist das Ende da. Jetzt ist das Volk Israel hat sich bekehrt und so weiter. Vielmehr das Ganze als einen Gesamtvorgang zu betrachten. Mhm. Das Evangelium kommt in die ganze Welt. Alle Menschen sind zum Heile berufen. Und das Ende soll eigentlich auch die Vollendung aller dieser Dinge sein. Ich glaube, so im Grunde müsste man es verstehen.
Jo, nee, das ist klar. Das sagt ja die Bibel klar und deutlich. Niemand kennt die Stunde und den Tag. Das ist
Ja, gut. Also was da nun, aber dass wir uns bemühen müssen, das Evangelium in die Welt zu tragen. Ja, auch, dass wir uns um Frieden und Gerechtigkeit und so weiter bemühen müssen.
Ja.
Es ist ganz nett, dass Sie da das nochmal auf diese Weise antippen. Denn es könnte ja auch aus all diesen Gedanken, die wir heute miteinander erwägen, der Schluss gezogen werden, also wenn Christus die Welt vollendet, dann brauchen wir ja nichts mehr dran zu tun.
Nee, das ist doch klar. Ich weiß nicht, der Herr hat ja auch gesagt, jetzt, und wenn wir wissen, dass morgen die Welt untergeht, so lange lass uns arbeiten.
Ja, ganz dann gewiss. Und ich habe ja auch versucht darzulegen, dass gerade dieses Bewusstsein, dass wir die Welt eben nicht in einen Idealzustand bringen können, weil allein Gott das kann, dass das uns aber das rechte Maß gibt, nun zu tun, was wir können und das dann auch wirklich zu bewerkstelligen. Denn wenn Gott uns alle zum Heil bestimmt hat, dann haben wir auch menschenwürdig miteinander umzugehen und zu versuchen, die menschliche Gesellschaft so zu gestalten, dass die Würde nicht in den Schmutz getreten wird.
Danke für Ihren Anruf, Herr Meloni. Und einen letzten Anrufer darf ich nun begrüßen im schönen Brandenburg, Diakon Werner Kiesig. Grüße Gott.
Ich grüße Sie auch und ich danke dem Pfarrer Henze für seine so erfrischenden Worte. Ich mache ja zu vielen Sachen ein Gedicht und ich dachte, das passt vielleicht ganz gut hierher. Darf ich es vortragen?
Wir hören.
Jedes Jahr eine Sprosse weiter steigt man auf der Lebensleiter. Doch für keinen ist gewiss, wie lang seine Leiter ist, auf welcher Sprosse er schon steht, wie weit es noch nach oben geht. Das war, das ist, das bleibt auch so. Das ist des Lebens Risiko. Und es muss jeder selber tragen, ob zögerlich oder mit Wagen. Ob ängstlich, ob mit mutigem Schritt, ob arm, ob reich, da muss man mit. Was lehrt uns das, ihr lieben Leute? Der wichtige Tag ist der Tag heute. Und wer weiß, wo die Leiter steht und wo er hinkommt, wenn er geht, der steigt die Sprossen, wie sie kommen, der nimmt sie mutig, unbeklommen, der fürchtet sich nicht vor der Höhe, der weiß ja dann um Gottes Nähe hopst, wo die Leiter dann zu Ende auf frohem Mut in Gottes Hände. Denn dazu braucht er keine Leiter und lebt bei ihm dann ewig weiter.
Na, besser kann man es doch gar nicht machen. Ich höre das Klatschen unserer Zuhörer und schließe mich an. Das haben Sie ja prächtig gemacht. Und gerade, dass wir die Fähigkeit haben als Christen, dieses bierernste, dieses tiefernste Thema auch mit Humor anzugehen, das ist ja gerade ein Zeichen dafür, dass uns in Christus eine wunderbare Hoffnung geschenkt wird. Damit wird ja nichts abgestritten von all den Bitternissen und all den bedrückenden Dingen, über die wir heute so viel geredet haben. Aber am Ende zu sagen, du bist in Gottes Hand und du kannst am Ende darüber sogar einmal deine Witze machen. Und solche schönen, großartigen Verse. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Danke Ihnen. Alles Gute nach Brandenburg.
Danke.
Für Gott, auf Wiederhören. Tschüss. Ja, ein wunderbares Schlusswort vom Diakon Kiesig. Danke Ihnen, Pastor Henze, dass Sie bei uns heute wieder zu Gast waren. Danke Ihnen für diese Sendung, für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Bevor wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der Hinweis. Pfarrer Henze hat ein schönes, kleines Kompendium des Glaubens geschrieben. Es heißt, Glauben ist schön, ein katholischer Familienkatechismus. Und auch Josef Ratzinger damals noch hat ihn dafür gelobt als eine wirklich gelungene Umsetzung des Erwachsenenkatechismus in den konkreten Dialog des Glaubens. Dieses Buch können Sie im Buchhandel natürlich erwerben oder es gibt dazu auch eine eigene Homepage www.glauben-ist-schön.de. Und wie das immer bei den Umlauten so ist, in auf Internetseiten schön mit OE. Also glauben-ist-schön.de. Da finden Sie dann Infos, Leseproben und vieles mehr zu diesem kurzweiligen und informativen Familienkatechismus von Pfarrer Winfried Henze. Ja, wir haben jetzt sehr viel gehört von einer Gelassenheit, von der Freude auch, von der Hoffnung, die uns erfüllt. Und das Ganze ist natürlich kein Selbstläufer, das ist auch keine Leistung, die wir erbringen, sondern das ist im Letzten immer ja auch wie unser Frucht des Glaubens. Und dieser Glaube ist ein Geschenk, um den bitten wir sozusagen, um die Gnade und den Glauben. Und dazu brauchen wir Stärkung und möchten am Ende dieser Sendung Sie, Pfarrer Henze, um Ihr priesterliches Gebet, um Ihren Segen bitten.
Gerne möchte ich diese Bitte erfüllen. Und ich freue mich darüber, dass diese ernsten und schwierigen Gedanken auf so ein positives Echo gestoßen sind. Vielleicht sind wir alle viel zu sehr geneigt, das Düstere nur zu sehen und sollten uns darum jetzt am Ende des Kirchenjahres wirklich von dieser frohen Botschaft des Evangeliums einfangen lassen, die alles andere überstrahlt. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Euch allen Gottes Segen.